Ich stand vor der Situation, dass ich nun nicht genau wusste, wer war mit dem auf dem Seminar. Eine Kasaille natürlich, die ich wiedererkenne. Einige war ich mir nicht ganz sicher, aber das bröckelt dann so und kommt dann. Ich freue mich, dass wir heute doch das, was wir auf der Mitarbeiterfreizeit hatten, erweiterten Gemeindeleitungsfreizeit oder wie das war, dass wir das heute etwas noch erweitert haben und vielleicht morgen im Laufe des Tages noch erweitern werden. Ich habe mich immer gewundert, wie Rolf darauf gekommen ist, wie ihr beide, Klaus, auch darauf gekommen ist, mich hierher einzuladen, einmal zu dieser Gemeinde, zur Klausur oder als Vorstandsklausur, erweiterten und so weiter. Und vielleicht sage ich ein paar Takte. Ich will mich nicht wiederholen, werde heute wirklich und morgen neue Dinge auch weiter. Gibt man es nicht die Dinge, die ich schon gesagt habe, hoffe ich auf jeden Fall. Wie seid ihr drauf gekommen? Ich vermute, ihr wart in Braunschweig, habt dort die Gemeinde erlebt und habt gesehen, das ist gar nicht so schlecht, das könnten wir auch. Wir haben in der Gemeinde in Braunschweig, das ist meine letzte Stelle gewesen, wo ich über 20 Jahre war, bis zu meiner Rente, die vor ein paar Jahren begonnen hat. Wir haben das erlebt, dass die Gemeinde, eine alte, traditionelle Gemeinde, die sehr konservativ war und über 15 Jahre permanent abgenommen hat, dass diese Gemeinde neu Fuß gefasst hat, sich neu in der Stadt aufgestellt hat und die Gemeinde sich inzwischen verdreifacht hat auf über 1000 Mitglieder. Und nun, ich bin nicht so froh, ich bin sonst immer irgendwo hingefahren, wo irgendwas passiert. Ich war natürlich in Chicago. Ja. Ich habe mir in New York Gemeinden angeguckt, ich habe mir in Los Angeles Gemeinden angeguckt. Manchmal, wir hatten Freunde in Los Angeles, in diesem Gebiet, die laden uns jedes Jahr ein, da sind wir im Februar auch nochmal wieder da. Da war an einem Wochenende in 3, 4 Gemeinden. Haben sie geguckt, was machen die, was haben sie für ein Programm. Und dann sagen wir, immer wenn man rumkommt, dann liest man Bücher und denkt, oh, ja, ist das schön. Aber Deutschland, ja, wo leben wir? Als ich nach Braunschweig kam, habe ich den damaligen Propst so einen Antrittsbesuch gemacht. Und der damalige Propst, der sagte, mir auf meine Fragen hat er so beantwortet. Ich sagte, Wie würden Sie die Braunschweiger Frömmigkeit beschreiben? Er sagte mir, durch Abwesenheit. Okay. Er sagte, hat Braunschweig, ja, dann erzählt er ein Beispiel. Früher war das so, wenn ein Bauer aus dem Hermannsburger Land seine Tochter verheiratet hat ins Braunschweigische, dann hat er angehalten an der Grenze, ist von seinem Wagen abgestiegen, hat sich mit seiner Tochter hingekniet und hat sie beschworen, nicht vom Glauben abzufallen. Okay, dachte ich mir, hier bist du gelandet.
Was?
Ja. Dann habe ich ihn noch weiter gefragt, gab es hier in dieser Gegend in Braunschweig rum so etwas wie eine Erweckung? Er sagte, ja, die Aufklärung. Also, ich bin mit all meinen Fragen ins absolute Leere gestoßen. Und in der Gemeinde hat man mir gesagt, hier kann nichts passieren. Hier ist totes Land. Schwerer Boden. Kennt ihr so einen Spruch? War jemand schon mal, wo ein leichter Boden war? Also ich erlebe nur schwere Böden, ja? Ganz, ganz schwere Böden. Also hier schwerer Boden. Hier kriegt man also keine Furche gezogen. Das geht gar nicht. Und aussehen kann man hier auch nicht. Also schwerer Boden. Hat man mir gesagt in der Gemeinde, hier ist schwerer Boden. Hier ist Adolf Hitler Deutscher geworden. Die haben ihn zum Regierungsrat ernannt und zum Deutschen gemacht, damit er Reichskanzler werden konnte. Hier war eine Ausbildungsstätte für die Nazis. Die Offiziere, die ganzen, die das Dritte Reich stabilisieren sollten, die wurden im Dom eingeweiht, im Dom der Stadt. Das war eine Weihestätte für den Nationalsozialismus. Okay. Und außerdem musst du wissen, hat man mir gesagt, in Braunschweig, das ist ein ganz okkultes Pflaster. Da wird das 6. und 7. Buch Mose gedruckt. Hat jemand das schon mal gesehen? Aber gelesen haben wir alle schon mal oder gehört. Das müssen Zaubersprüche drin sein. Also es ist ein ganz okkultes Buch. Ich kenne das nur, dass es immer mal zitiert wurde. Ich habe es in Braunschweig auch noch nicht gefunden, aber es soll da gedruckt werden. Also hier geht gar nichts. Ich habe mir gesagt, na und, kann ich ja wieder abhauen. Ich will doch mein Leben da nicht verbrauchen für nichts. Eben, auf der anderen Seite habe ich gedacht, die Situation, die der Apostel Paulus, ich will mich nicht mit ihm vergleichen, aber der Apostel Paulus erlebt hat in Ephesus in Kleinasien, war folgend: Als er dort war, sagte man ihm, hier ist die Diana, die Stadtgöttin, deren vom Himmel gefallenes Bild, das hat nicht Menschen, sondern ist vom Himmel gefallen durch ein Wunder, dass diese Diana ehren wir. Und es galt der Spruch, der ephesinische Zauber ist der wirksamste in der ganzen Welt. Also, okkulte Hochburg im Quadrat. Was ist dort passiert? Paulus war 2 Jahre, also ich brauche überall länger. Paulus war 2 Jahre. Es war eine riesige Gemeinde entstanden und mit Satellitengemeinden, die wir in den Sendschreiben nachher haben, am Anfang der Offenbarung, die sind alle um Ephesus herum entstanden. Und in Ephesus war vor dem Petersdom war die größte christliche Kirche, ist da gebaut worden. Da kann man heute noch die Fundamente sehen, leider nur die Fundamente. Und so ein Taufbecken kann man auch noch sehen, in Kreuzform und so weiter. Also, schwerer Boden, schlimm mit Okkultismus, die Leute wollen hier nichts wissen. Ihr kennt die Geschichte von dem Schuhverkäufer, der von seiner Firma nach Afrika geschickt wurde. Wir waren ja gerade in Kenia, aber da ist es ja schon, es war eine Zeit davor. Und zwei Schuhverkäufer sind nach Afrika geschickt worden und die beiden sollten den Markt erkunden, wie das in Afrika ist. Der eine kabelte zurück an seine Firma: Kein Bedarf für Schuhe, hier gehen die Leute barfuß. Der andere: Riesiger Markt, hier haben die Leute noch keine Schuhe. Andere Sicht auf die Dinge. Und das ist eher die Sicht, die wir, es wäre schön wären, wenn wir die als Christen hätten. Dass wir Dinge sehen, die noch nicht in Existenz sind. Dass wir wie Architekten denken können. Architekten sehen ja, wie etwas wäre, wenn es fertig ist. Ja? Wir sehen das, wir können das jetzt auch ahnen. Schon längere Zeit, ihr wahrscheinlich, ich erst heute Abend. Ihr könnt ahnen, was die Architektin hier gesehen hat. Und so ist das, wenn wir als Christen und als Gemeindeglieder denken. Ja, dann in Afrika hat mal einer zu einem Missionar gesagt: Ihr Christen seid komische Leute, ihr scheint durch den Horizont zu sehen. Nicht schlecht. Wenn man ein bisschen drüber guckt. Und zwar, das ist ja auch visionäre Leiterschaft, wenn man schon etwas sieht, was werden könnte. Jede Familie macht das im Kleinen. Wenn sich da ein kleiner Erdenbürger abzeichnet, dann macht man schon überlegt man, wo wir die Krippe stehen. Ja, reicht, müssen wir ein Zimmer dazu nehmen? Geht das noch? Wir müssten dann die bauen, aber es haben wir nicht das Geld. Und man plant das Ganze und überlegt auch schon, woher kriegen wir vielleicht einen Kinderwagen? Sind Hand oder neu, vielleicht schenkt Oma und Opa einen Kinderwagen. Ja? Das überlegt man alles. Und so stelle ich mir Gemeindearbeit vor und so haben wir das erlebt, dass man über den Horizont hinaus visionär denkt und Dinge sieht, die noch nicht sind, aber werden könnten. Mit Gottes Hilfe zu verwirklichen sind. Das ist etwas, was mir so auf dem Herzen liegt und was ich auch gesehen habe, dass das geht. Und nicht nur, dass man es nicht nur in Büchern lesen kann und mal hört, dass es in Afrika irgendwie geht, wo ich gerade in Kenia war. Tja. Oder ich war bei Schuller mal früher oder in Willowkrieg. Aber Deutschland. Und sagt man, wenn man hier in Hemsbach, ich sag mal, das kann überall passieren, ja. Aber wir hier, natürlich, wer denn sonst? Wenn du genau hinguckst, sind die Leute nicht viel anders als ihr hier. Und wir in Braunschweig waren nicht so gut wie ihr hier. Wir waren eine Gemeinde, die arm an Geld war. Unser Gemeindehaushalt hatte 120.000 Euro im Jahr. Der Gemeindehaushalt ist jetzt 1.100.000 innerhalb von 25 Jahren. Braucht ein bisschen Zeit, aber geht. Wir waren 200 Gottesdienstbesucher und sind jetzt im Schnitt um 1.000. Wir haben Heiligabend im Schnitt so 160 bis 180 Leute gehabt. Wir haben jetzt im Schnitt Heiligabend 1.600 bis 1.800 Besucher. Deutschland. Keine besonderen Leute. Leute so wie ich und du. Ja? Aber Gott hat das auf dem Herzen, oder? Meint ihr, wir sind bevorzugt? Nee. Wir haben nur bestimmte Dinge wahrscheinlich richtig gemacht. Oder wir waren an bestimmten Dingen mutiger. Oder? Wir haben uns an bestimmten Dingen nicht aufhalten lassen von den Hindernissen. Vielleicht das. Aber manches Mal waren wir auch verzagt. Manches Mal haben wir an die Köppe gekriegt. Und trotzdem ging es weiter. Gott hat sein Werk getan. Und ich bin einfach froh und stolz, wenn ich zurückblicke und sage, meine Güte und meine Kollegen, die machen so eine gute Arbeit, das ist ein Geschenk, sodass ich da nicht mehr nötig bin. Das sind so ein paar Dinge zu unserer Geschichte. Ich habe vor euch mit ein paar Themen so ein bisschen, ich will euch nicht nerven, aber anzutriggern. So, dass ihr mit mir oder dass wir zusammen auf den Horizont blicken und darüber hinaus. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr mitgeht? Ganz vorsichtig. Ich habe so gesagt, heute, als ich bei Ruth Abendbrot gegessen habe, ich sagte, manche brauchen dickes Eis, bis sie über den See gehen. Ja? Manche versuchen schon mal, wenn es noch nicht gefroren ist. Das sind wir ganz unterschiedlich, ja. Manche sind ganz schnell und die treten ein paar Mal drauf und sagen, bei all dem, was ich jetzt auch sagen werde, sagen sie, naja, ob das so stimmt und richtig ist. Aber Hauptsache, sie gehen mal und probieren. Fände ich gut. So, jetzt finden wir. Hast du umgesteckt? Nee, muss er. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Das hat jemand. Nee, beim Eingang ist das.
Hat es ja angeschaltet?
Bitte? Nee, noch nicht. Machst du das mal? Ja, ist ja schon alles da. Mach das alles alleine. Jetzt muss ich nur noch mal auf das Großformat machen. Kannst du mir mal schnell helfen? Mach ich weiter. Mach mal aufs Großformat. So, super. So. Thema alte Schläuche, neues Leben. Das heißt, warum Veränderungen so dringend nötig sind. Das wird so heute fangen wir mal an zu denken. Und der nächste Satz, den ich in einem Buch gesehen habe als Überschrift, den möchte ich hier zitieren. Wer will, dass Gemeinde bleibt, wie sie ist, will nicht, dass Gemeinde bleibt.
Kurze Frage jetzt, wenn die mitschreiben. Kann ich das hinterher bekommen, dass ich das dann
Ja. Also, wer will, dass Gemeinde bleibt, wie sie ist, will nicht, dass Gemeinde bleibt. Wer könnte das dem zustimmen? Für wen hat das eine gewisse Logik? Klar, okay. Da haben wir das Erste schon mal verstanden. Können wir weiter. Gemeindewachstum gibt es nicht zum Nulltarif. Eine Gemeindewachstum hat sehr viel mit sehr vielen Prozessen zu tun, dass eine Gemeinde sich völlig neu umstellt. Ich werde das nochmal sagen, auch nachher herausstellen. Unsere Gemeinden haben sich ein gewisses Modell, was wir als Gemeinde leben, damit haben wir uns relativ schlecht aufgestellt. Wir müssen unser ganzes Modell verändern. Eine traditionelle Baptistengemeinde hat keine Zukunft. Das heißt, eine Gemeinde muss sich richtig auf das Umfeld einstellen. Meine Heimatgemeinde war eine kleine Gemeinde, in der ich groß geworden bin, so eine Zweiggemeinde. Wir haben, wenn ich rückblicke, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, von dem aus, was ich heute weiß. Wir haben nichts ausgelassen. Wir haben unser kleines Kirchlein hingebaut, unsere Kapellchen. Wer kennt heute noch eine Kapelle? Heute geht man zur Kirche oder zu einem Zentrum. Das war unsere Kapelle. Und bei uns sang man immer noch das Lied: Ich weiß, eine liebe Kapelle, da weilet mein Herz so gern. Da singt, das geht Gitarrenchor noch im Dreivierteltakt. Lieder zum Preise des Herrn. Ah, war es alles schön. Wir waren unter uns. Und wir waren eine Subkultur. Wir waren eine Subkultur. Und die Gemeinde ist heute so zusammengeschrumpft. Ist ein Elend. Und irgendwann werden sie das Häuschen verkaufen müssen. Mancher sagt, Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Ich habe das auch immer gedacht. Ich dachte, habe immer gebetet, Herr, ich möchte einmal Erweckung erleben, solange ich noch aktiv als Prediger im Dienst bin. Das möchte ich mal sehen, wie das geht. Habe ich mir abgeschminkt. Ist auch nicht passiert. Ich habe Ansätze von Erweckung erlebt, aber Erweckung nicht. Die passiert immer, das passiert immer irgendwo anders, ja. Nur nicht gerade da, wo ich bin. Wir waren als engere Gemeindeleiterin, mit meinem Nachfolger und mit dem Gemeindeleiter, waren wir in einer Gemeinde, die über Jahre, acht Jahre eine Erweckung hatte, in Pensacola, eine Pfingstgemeinde. Da hatten sich, als wir da waren, haben sie uns erzählt, dass 3 Millionen Besucher aus aller Welt da waren, um Erweckung zu erleben.
War das in Afrika?
Nein, in Florida, Nordflorida, Pensacola. Mobil Oil, nicht Angola, Pensa und auch, nicht auch Pepsi-Cola, Pensacola. Das ist im Norden, das Richtung New Orleans. Wie gesagt, die Gemeinde ist blitzartig gewachsen und nach 7 Jahren blitzartig verkleinert. Als wir da waren, ging es wieder runter. Da habe ich mir gedacht, das ist für mich keine Option mehr. Und ich habe dann auch überlegt, wenn wir als Gemeinde, wenn wir in Braunschweig so etwas wie eine Erweckung hätten, das wäre schrecklich. Man sagt nicht, vielleicht hat jemand ein Buch gelesen über Erweckung, wie ich auch mit glühendem Herzen und mit Tränen in den Augen. Ich war auch in Toronto in der Gemeinde. Das haben wir uns auch angesehen mit ein paar Kollegen. Ich sage mir, war gut, aber muss man nicht haben. Die Gemeindeleute kriegten keinen Platz. Die Gemeinde wäre fast zerbrochen an der Erweckung. Weil die kamen auf den Parkplatz, da waren die Gäste da. Aus den Südstaaten, der USA, nach Kanada. Hunderte, Tausende, wir waren ja auch da. Aus Deutschland. Für die Gemeindeleute war kein Platz. Schlimm. Die kriegten keinen Parkplatz und keinen Sitzplatz und mussten das bezahlen. Pensacola, die haben heute Mühe, das große Haus, was sie gebaut haben, noch zu finanzieren. Da habe ich mir gesagt, Erweckung, das hat was, aber da muss man sich die Kosten noch überschlagen. Wenn Erweckung wäre, würde bedeuten, wir würden vielleicht in Braunschweig 150 neue Mitglieder pro Jahr bekommen. Wir können uns kaum die 50, und die wir im Augenblick pro Jahr zunehmen, merken. Das geht nicht. Die können wir auch kaum integrieren. Die können wir auch kaum seelsorgerlich betreuen, deren Leben aufarbeiten. Und wie soll das mit 150 gehen? Also aus meiner Geschichte, das ist jetzt ich will es nur mal so persönlich sagen, habe ich mir gesagt, das Schönste, was wir erleben können, ist ein stetiges Gemeindewachstum, wo permanent Menschen zum Glauben finden und die Gemeinde permanent wächst, nicht mit riesigen Zahlen, aber permanent. Weil das andere ist wie so ein Platzregen, wie so ein Platzregen, ist er weg. Und es gibt solche Aufbrüche in der Gemeinde, in manchen Gemeinden, und nachher ist es schlechter als vorher, weil man sich noch während der Aufbrüche noch an den Kopf gekriegt hat. Also, mein Plädoyer, das ist jetzt meine Erfahrung und meine Beobachtung jetzt nach 40 Jahren Dienst. Ich wünsche mir kontinuierliches Gemeindewachstum, dass eine Gemeinde so attraktiv ist, dass immer Menschen dazukommen. Wir taufen jetzt 4-5 Mal im Jahr, das ist ganz gut. Meine Kollegen haben vor, einmal im Monat zu taufen. Das hält aber die Gemeinde kaum aus. Weil so ein Taufgottesdienst auch ohne Aufnahme und so wird immer länger, es wird strapaziös. Jetzt haben wir im letzten Jahr haben wir 50 Iraner getauft. Das wird langsam nicht zu den anderen, die wir getauft haben. Und dann immer noch auf Farsi. Da sitzt du dann eine halbe Stunde bei und sagst, gut, ist alles wichtig und gut auch, aber vielleicht ist nächstes Mal geht's kürzer. So denken wir doch, gell? So ganz menschlich. Und es ist wunderbar, dass Gott uns unsere Gemeinde braucht und die Mitarbeiter da auch Leute aus dem persischen Bereich zu erreichen, Iraner. Die Christen wären super. Aber ich habe da gemerkt, auch die Zahl mit 50 mindestens sind das so die Iraner, die wir getauft haben, immer wieder so 10, 15 auf dem Block. Das zieht sich hin, das strapaziert eine Gemeinde, es bindet sehr viel Kräfte, ist alles okay. Aber wenn du größere Zahlen noch hättest, naja, also wir würden uns an Nerven kriegen. Gemeindewachstum erfordert sehr viele Änderungen und bereitet sehr viele Schmerzen, aber es lohnt sich. Es gibt ja so etwas wie Wachstumsschmerzen. Hast du Kinder? Wenn die Kinder so in ein gewisses Alter kommen, dann tun ihnen die Knie weh und sonst was. Uns tun jetzt immer auch noch Sachen weh, aber weil wir rückwärts wachsen. Aber die Kinder haben Wachstumsschmerzen. Und solche Wachstumsschmerzen gibt es in den Gemeinden auch, die wachsen. Ja, da gibt es allerhand Konflikte, die es auszutarieren gilt. Das gehört dazu. Drei Beobachtungen. Die Versorgungsstruktur. Unsere Gemeinden sind im Wesentlichen auf die Versorgung der Mitglieder ausgerichtet. Würde ich das bestätigen? Es geht um den Erhalt im Wesentlichen. Was meint ihr, wie viel Prozent wir nach innen zum Erhalt der Gemeinde brauchen und zur Versorgung der Gemeindeglieder? Wie viel Prozent an Kraft geht da drauf und Mitarbeiter? Ja. Was meint ihr so? Sagt, nenn mal einer einen Prozentsatz mutig voran. 80, ich denke auch. Es bleiben maximal 20 über für weitere Aktionen und Aktivitäten und Kontaktfelder nach draußen. Und das Schlimme ist natürlich, wenn eine Gemeinde sich erstmal auf Versorgung fest eingestellt hat, können ganz schlecht Leute andocken. Denn Menschen, Gäste und Suchende kommen und suchen Freunde. Aber in unserer Gemeinde war das so, dass alle miteinander vernetzt waren. Die waren zum großen Teil verwandt oder kannten sich. Die hatten keinen Bock, das auf Neue. Die brauchten, aber wenn jemand zu uns in die Gemeinde kommt, weil er Christus sucht und eine Gemeinde sucht, sucht er ja nicht nur Christus, sondern auch Freunde und Kontakte. Er verliert ja auch einen Teil seiner Kontakte, die er vorher hatte. Wenn wir aber längere Zeit nicht gewachsen sind als Gemeinde, dann haben wir uns so gesetzt, ja, und sind sehr undurchlässig für Gäste. Muss man sich einfach klar machen. Weil man hat nicht mehr die Kraft und das Potenzial. Wie viele Freunde kann man so haben? Was würdest du sagen? 5. Jetzt kommen 6er. Ja, was machen wir mit dem? Ich habe das beobachtet, es geht nur zu machen, wenn viele neu. Wir haben immer meine Frau und ich, wir haben immer die Leute zu Mittag eingeladen und die vernetzt schnell, die Neuen mit Älteren oder die Neuen miteinander. Oder nach einem Glaubenskurs versucht, die Neuen miteinander zu vernetzen, weil die anderen Gemeindeglieder waren vernetzt, sie waren dicht. Die hatten auch nicht so viel Kraft mehr. Man hat ja dann seine Kinder. Man hat ja Verwandte, war die Oma, die gepflegt werden muss, oder der Opa. Wir waren gerade jetzt, haben Opa gesittet von meiner Frau für ein paar Tage in Hamburg oben. Man ist ja abgedeckt. Und deshalb ist das Wichtigste für eine Gemeinde, dass es permanent wächst, dass es permanent neue kommen, damit Gemeinde funktionieren kann. Die funktioniert ja auch über die Neuen. Und es gilt auch der Satz, nur Neue bringen Neue. Ich will jetzt niemanden, jetzt kann jemand fragen, aber ich könnte mich selber fragen. Wann habe ich das letzte Mal jemand so eingeladen, der mitgekommen wäre, um meinetwegen und mit mir zur Gemeinde? Schwierig. Es gibt so ein paar Begnadete, die relativ frisch sind im Glauben, die schaffen das. Und da bin ich immer ganz begeistert. Und ich bin sonst auch ein gottfreudiger Mensch, aber bei meinem Nachbarn rechts, bei meinem Nachbarn links, ist die Zeit noch nicht reif, da kann ich noch nicht kommen damit. Da bin ich noch dabei, den Kontakt langfristig aufzubauen. Man hat festgestellt in der Gemeindewachstumsbewegung, dass ein normales Gemeindemitglied nach 8 Jahren, 7 bis 8 Jahren, keine Freunde mitbringen kann mehr. Und deshalb muss eine Gemeinde permanent wachsen. Weil die Neuen bringen die Neuen und die vernetzen sich dann auch. Ja. Aber es muss ein permanenter Veränderungsprozess sein. Als bei uns, dass sich so veränderte, ja?
Ja, nur so eine Zwischenfrage, weil mir das gerade gekommen ist. Wenn jetzt immer nur die Neuen sich miteinander vernetzen und die Alten sowieso schon miteinander vernetzt werden, entsteht dadurch nicht eine völlig heterogene Gemeinde, weil da gibt es die Clique der Alten und da gibt es die Clique der Neuen. Wäre es nicht eigentlich viel schöner, wenn das mehr so vermischt wäre?
Es wäre vieles schön, was nicht ist, was nicht geht. Es sind voll genügend. Ich meine, es gibt immer Leute, die können eine größere Familie haben. Manche sind mit einem Kind völlig überfordert, manche Eheleute. Manche sagen, ach, sind nicht bange vor 4, 5 Kindern. Da wundere ich mich immer. Und manche Leute haben auch sehr viele. Ich habe ein paar Gemeindeglieder, die können sehr. Die haben in deren Dunstfeld, sammeln sich schnell ein paar Leute und da vernetzen sie sich wieder. Wir haben ja auch mit meiner Frau immer versucht, diese Vernetzungsarbeit permanent zu machen. Neue, alt und neu miteinander zu verbinden. Und ja, bitte.
Ich finde deine Rede akustisch, ich habe Schwierigkeiten mit der Akustik. Ja.
Aha.
Das Problem, ich bin ja, Goranz, du hast ein paar Sätze gesagt, wegen mir irgendetwas, ich habe einen Bruder gefragt, ist der ironisch? Oder meint es wahr? Von meiner Sicht aus, jeden Tag 10 Taufen oder 20.000 oder 30 Taufen. Wir sind hier von Gott gesandt, um sein Wort weiterzugeben. Und in die Bibel nirgendwo steht ein Limit dort.
Das
ist die Gnade Gottes und das Blutwerk am Kreuz von uns. Alle und gerade die Menschen gegossen ist. So von mir aus 1.000 pro Tag, wunderbar.
Ich glaube dir das. Ich glaube das.
Wenn wir Schwierigkeiten haben, sind unsere menschlichen Schwierigkeiten mit zu handeln. Aber Gott hilft uns, ja?
Ja.
Diese acht Jahre.
Ja.
Das bedeutet für mich, wenn mein Christ nach 8 Jahren fertig ist, er sollte schon in den Himmel gehen, sofort.
Meinst du das jetzt ironisch oder wirklich? Nein. Du sprichst gut.
Meinst du, sollte es so sein? Ich meine, hoffentlich, du wirst etwas anderes sagen. Ja?
Nein, es ist ja einmal so, das Ideal, was du geschildert hast, das Ideal, das wir in der Urgemeinde auch hatten, wo eine Zeit lang, das Ideal hat nicht so lange gehalten, eine Zeit lang täglich Menschen dazukamen, wo eine wirkliche Aufbruchzeit, eine Erweckungszeit war, das war eine Erweckung, wo sehr viele Leute, innerhalb kürzester Zeit war die Gemeinde auf 5.000, 6.000 Glieder gewachsen, plus die Kinder und die Familien. Das waren nur die Männer, die gezählt waren. Das war fast ein Viertel oder ein Drittel von ganz Jerusalem. Das ist unglaublich. Nur, die haben natürlich auch das wäre jetzt viel zu sagen. Die haben sie relativ schnell integrieren können in die damalige Gemeinde. Es war auch nicht so weit vom Tempel noch ab, von dem Tempelkult. Und die mussten nicht einen ganzen Taufkurs machen, wie wir das immer machen müssen. Und dann müssen wir, ich musste zu Anfang immer noch, will ich dir mal sagen, die Täuflinge, wenn ich sie vorbereitet hatte, muss ich sie immer vor die Gemeinde vorführen. Und dann muss ich sie eichen darauf, präparieren auf schwierige Fragen, die aus der Gemeinde kamen. Da wurde ein Täufling gefragt, bedeutet dir das Blut Jesu?
Ich habe die gleichen Fragen gehabt als Täufling.
Und er sagte, übrigens bist du schon aus der Kirche ausgetreten. Er sagte, es geht alles schnell. Es geht alles nicht so schnell. Also alle möglichen Fragen, ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Also wir haben ein Prozedere auch angewöhnt, weil wir so langsam wachsen, dass wir uns solche Dinge erlauben können. Bei uns werden die Leute getauft, die können sich entscheiden, ob sie Mitglied nominell werden wollen. Man muss es verändern, sonst geht das nachher nicht mehr. Man kann nicht viele Leute aufnehmen und viele Leute taufen mit unserem etwas bürokratischen Ablauf, wie wir es haben, der nicht in der Bibel steht, aber den wir mit guten Gründen entwickelt haben. Bitte? Hat sich bewährt, würden wir sagen. Aber eine Gemeinde schneller wächst, bewährt sich das nicht mehr. Es geht nur, wenn es ganz langsam geht. Viele Dinge, die wir so eingerichtet haben, gehen nur, wenn es ganz langsam geht.
Ja. Aber wenn Traditionen
das sind,
gegen Gottes Plan sind, dann schaffen die Traditionen aus.
Amen. Ja. Da sind wir dabei heute. Wir bereiten das vor. Dann hier, also die Versorgungsstruktur muss verändert werden. Dieses nach innen gerichtete, das sind eine ganze Reihe Schritte. Das geht nicht von heute auf morgen, weil bei uns war das auch so. Hat die Leiterin des früher vom Frauendienst sagte, es geht immer nur um die Neuen. Ja, es geht immer nur um die Neuen. Also mehr Leute kamen. Und dann wurde es klagen, man kennt keinen mehr. Das ist nicht mehr meine Gemeinde. Muss sie immer schreien und sagen, ja, doch, ist doch deine Gemeinde, meine Gemeinde. Ist auch nicht meine Gemeinde, ist doch die Gemeinde des Herrn Jesus. Ja, okay, ja. Aber es war Trauerarbeit zu leisten über zum Wachstum. Ein bisschen irre, ist aber so. So ticken wir Menschen. Man kann sich die Menschen in der Gemeinde nicht backen, so sind wir halt. Ja. Und wir müssen halt miteinander umgehen. Das sind solche Dinge, die man dann immer wieder solche Schmerzen überwinden muss. Mit der Gemeinde zusammen, mit den einzelnen Gemeindegliedern. Die sagen, mich kennt keiner mehr. Mir geht es inzwischen so, eine ganze Reihe, nach ein paar Jahren, weil wir so schnell zunehmen, kennen mich eine Reihe auch nicht mehr. Ich predige ab und zu, dann kennen sie mich wieder, aber ist ja auch nicht wichtig. Die müssen meinen Kollegen kennen. Und mich nicht. So. Also die Versorgungsstruktur, Evangelisationsverständnis. Wir haben früher, ich habe das glaube ich, als wir zu der Vorstandsklausur, auch zur erweiterten Vorstandsklausur zusammen waren, habe ich gesagt, als ich im Seminar war, wurden wir angewiesen, und es war so im Rahmen der praktischen Theologie, wurde uns vermittelt, dass damals der Seminardirektor Dr. Lukai sagte, Brüder, Sie brauchen im Frühjahr einen Sammelevangelisten und im Herbst einen Schüttelevangelisten. Habe ich das erwähnt bei der Klausur? Das ist mal ein schönes Beispiel, kann ich schlecht drauf verzichten. Und dann habe ich erstmal überlegt, was das bedeutet. Also zu Anfang jemand, der so interessant reden kann, noch Leute sammeln, wo man leicht einladen kann, der nicht so direkt ist. Ja? Und dann brauchen sie es zum Herbst jemand, der so vor den Baum tritt, damit die Früchte herunterfallen. Ja? Okay. Ich habe das versucht, das geht alles gar nicht. Das ging in Ostpreußen. Hier muss eine Gemeinde einen kontinuierlichen Prozess an Evangelisation haben. Da ist die Gemeindeevangelisation, das muss jeden Sonntag in allen Aktivitäten muss sich das widerspiegeln und immer wieder müssen wir uns daran erinnern, wir vergessen das. Also ich vergesse manchmal zwei, drei Tage vergesse ich, dass ich eigentlich auch Menschen zu Jesus führen will. Ich bin mit mir beschäftigt, mit dem sterbenden Opa, mit weiß der Geier was, mit was. Nur nicht mehr mit Menschen, die eigentlich verloren gehen. Es geht mir verloren. Und wir doch gemeint, die dann auch so gehen. Bis auf ein paar, die brennen, die jeden Tag dran denken. Ja? Aber ich muss es klagen. Manchmal geht es mir auch verloren. Muss ich darum beten, Herr, lass mich das nicht, dass ich verliere. Also Evangelisationsverständnis, ein anderes, auch langfristig anlegt. Wir haben oft dann so Aktionen gemacht. Bei uns war nebenan ein Gymnasium. Und dann haben das Gymnasium hat gefragt, ob sie unsere Kirche als Aula benutzen können. Dann wurden da auch Rockkonzerte und so gegeben von der Schule. Dann gingen unsere Gemeindeglieder am Gemeindehaus vorbei. Das haben wir bezahlt. Und jetzt wird der Herr verunehrt, durch, dass sie da Rockmusik spielen, die Schulkapelle da für zu singen. Und hat sich schon jemand bekehrt dadurch, dass wir das vermietet haben, und nicht vermietet, aber gegeben haben? Nein, sagte ich. Ich wollte nur, dass sie mal in der Kirche sind, dass sie uns überhaupt kennenlernen, überhaupt den Weg finden, dass sie einmal durch die Tür gegangen sind. Ja? Dadurch sind sie noch nicht bekehrt. Dann haben wir bei uns, oh, das ist lieb von dir, dann haben wir bei uns einen Musikkolleg aufgebaut. Hat inzwischen, haben wir 180 Musikschüler ungefähr oder etwas mehr. Ja, wer hat sich dadurch bekehrt? Ich sagte, es geht doch nicht darum, dass sich immer jemand gleich sofort bekehrt. Aber wir müssen in dieser Stadt Fuß fassen und viele Menschen müssen uns kennenlernen. Die müssen auch mal in unserem Gebäude gewesen sein. Und wenn wir sie einladen, müssen sie wissen, worauf sie sich einlassen und dass das keine Menschenfresser sind und nicht irgendeine fremde amerikanische Sekte, die sie vereinnehmen, sondern dass sie da hingehen können. Ja, das ist ein anderes Denken, wo man von Aktionen wegkommt, einzelne Aktionen, im Frühjahr eine Evangelisation, im Herbst eine Evangelisation, das ist es. Mir ist das mal richtig deutlich geworden, wir sind leidenschaftliche Verfechter. Ich war es jahrelang leidenschaftliche Verfechter von Pro Christ. Kennt ihr auch, mit Ulrich Passani. Wir haben das jedes Mal gemacht. Wir haben mit Billy Graham damals angefangen, als er die erste Evangelisation machte über den Satelliten. Haben wir das Hausbrechen voll gehabt. Da haben sich auch über 20 Leute oder 30 Leute bekehrt. Also, oder Eliden. Die haben wir nicht alle integriert in die Gemeinde, kamen auch aus anderen Gemeinden. Okay. Dann sagten mir das letzte Mal, unsere jüngeren Leute, sagte der Walter, nimm es mir nicht übel, aber wir werden unsere Freunde nicht zur Evangelisation mit Pazani einladen. Ich sagte, wie kommt ihr da drauf? Wir haben Sorge, dass wir unsere Freunde los sind. Das ist uns zu massiv. Okay, aber das geht doch wirklich an. Wir haben immer gedacht, Pazani ist zu wenig direkt. Der müsste den Sack genauer zubinden und klarer Aufruf zur Entscheidung noch deutlicher machen. Ja? Dann dachte ich mir, unsere jungen Leute sind nicht doof. Die haben das genau richtig erfasst. Das ist, die Evangelisation mit Pazani ist für Leute, die schon vorbereitet sind. Das setzt sehr viel voraus. Die werden innerhalb kürzester Zeit konfrontativ mit dem Evangelium vertraut gemacht. Aber bei den meisten ist doch nichts mehr abzurufen. Die haben ja noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Ich habe viele Glaubensgrundkurse durchgeführt und da sagten mir Leute, ich bin nur einer hängen geblieben, was er sagte. Ich habe auch eine Bibel zu Hause. Ich habe zwar noch nicht, ich habe mal reingeguckt. Da steht von 1918. Ich weiß nicht, ob die noch gilt. Ja. Der hatte gar keine Ahnung. Ja, welches Buch gilt denn noch von 1918, ja, dachte der. Und da ist so eine gewisse Form auch von Evangelisation. Ich persönlich finde es nach wie vor gut. Nur habe ich gemerkt, unsere jungen Leute, das muss ich ernst nehmen. Die haben auch etwas. Die haben ihre Freunde sich angesehen und sagten, das geht irgendwie, geht das nicht. Das ist zu direkt, die Auseinandersetzung. Wir verlieren unsere Freunde. Wir sind wir haben das langfristig angelegt, auf wirkliche, echte Freundschaften, dass wir beten darum, dass wir sie auch zu Jesus führen können. Die haben mir gesagt, aber wir versprechen, bei jeder Aktivität, die wir in der Gemeinde haben, dafür genieren wir uns nicht. Laden wir sie ein. Wir können es nur nicht so konfrontativ, unsere Freunde, mit dem Evangelium vertraut machen.
Wie ist es mit der Veranstaltung Jesus aus, die auf junge Leute?
Das ist, da machen unsere jungen Leute mit. Ich weiß, da weiß ich nicht genau, wie es läuft. Das ist auch direkt, aber da fehlt mir der Vergleich, weiß ich nicht genau. Hätte ich nur mal nachfragen müssen. Also das machen sie bei uns mit großer Freude. Die Teenagerarbeit läuft sehr gut, das geht auch. Aber das war für mich mal so eine grundsätzliche Überlegung, wie langfristig legen wir den Weg eines Menschen zu Jesus an? Wie lange habe ich gebraucht, bis ich zu Jesus gefunden habe, bis ich Ja gesagt habe? Ich war Kind gläubiger Eltern. Und dann will ich Leute konfrontieren und holter die Polter. Also wenn die klar im Kopf sind, bekehren sie sich nicht so schnell. Habe ich was Falsches gesagt? Ich spitze manche Dinge zu. Ja, ich spitze sie zu, damit keiner einschläft. Einmal, aber das ist nicht der einzige Grund, sondern damit man sagt, das kann nicht sein. Damit man mobilisiert wird, damit man nicht, ja. Deshalb überspitze ich manche Sachen, ja.
Also ich bin noch so ein bisschen am Nachfühlen, woran das eigentlich liegt, dass wir von euch gesagt haben, Parzani ist zu massiv, ne?
Ja.
Das waren die Worte. Ist das heute so, weil die Leute null Informationen mehr haben? Das klang bei der Sache mit der Bibel so an, was du sagst.
Ja.
Oder ist es, dass den Leuten nicht mehr klar ist, es geht nicht nur um Information, sondern auch um eine Lebensübereignung, um eine Entscheidung, sowas in der Richtung. Was ist es denn eigentlich?
Ja, aber es geht um die Lebensübereignung. Aber die ist durch nichts vorbereitet in der Gesellschaft. Also diesen Stil von Frömmigkeit, Bekehrung und Lebensübereignung, dem ist jemand, der so aus einer säkularen Szene kommt, nirgendwo begegnet. Es gibt kein Modell dafür. Es gibt nur das Modell der Zeugen Jehovas, was bekehrt wurde. Aber nicht das Modell von vernünftigen Leuten und von einer vernünftigen Kirche, wo Bekehrung, was selbstverständlich ist, bei den Katholiken ist es noch eher. Katholiken können mit dem Begriff Bekehrung was anfangen. Der taucht da auch bei den in Predigten auf. Also auch säkularisierte Katholiken begreifen eher. Protestanten gar nichts. Das ist, also da haben wir eine Säkularisation. Deshalb, glaube ich, brauchen wir mehr Vorarbeit. Und ich habe mich entschieden, halt Aktivitäten auch zu machen, wo ich stärker in Kursen arbeite und gearbeitet habe, wo Leute um den Tisch herum sind, wo wir essen, wo wir dann evangelisieren, wie Jesus am Tisch. Da brauche ich sie nicht anbrüllen. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Evangelisation von Herbert Zeppern kennt. Ja?
Herbert.
Der war richtig rau dran. Und der gehörte zu den absoluten Schüttelevangelisten. Wir hatten früher einen, der hieß Lüllau. Ein früherer Zeltevangelist. Den nannten alle Brüllau. Weil er immer die Leute zusammengeschrien hat. Ja? Und irgendwie musste sich dann bekehren. Da hat wirklich Gott auch gewirkt. Aber wer da war, hatte schlecht was dagegen zu setzen. Das kann man so machen. Man muss es aber nicht so machen. Die Bibel schreibt das nicht so vor. Ja? Die Bibel hat ganz unterschiedliche Modelle, wie Menschen zum Glauben kommen und auch wie evangelisiert werden kann. Und wie gesagt, jeder Gottesdienst, jede Geschichte, es kann eine Einladung zum Glauben haben. Ich war in einer amerikanischen Gemeinde, in Louisville, Kentucky, eine große Gemeinde, die von 1500 auf 6000 Mitglieder gewachsen war. Und dann war Jahresgemeindestunde. Was macht er? Der Haushalt wurde vorgestellt, das Budget. Der damalige Pastor, Wayne DeHoney, hat dann eingeladen am Schluss der Jahresgemeindestunde zur vertieften Hingabe an Christus und zur Bekehrung. Und da kamen Leute. So eine Gemeinde habe ich noch nie erlebt. Das war offensichtlich, worum es da ging.
Ihren Alpha-Kurs und nicht dann Alternative?
Ja, klar. Wir machen die Alpha-Kurse regelmäßig. Also einer hört auf, der andere beginnt wieder. Du musst natürlich die Leute auch sammeln dafür. Du brauchst unheimlich viele Kontakte. Du kannst ja so einen Alpha-Kurs kannst ja anbieten, da kommt keiner. Du musst ja Leute haben, Gemeindeglieder, die andere bei der Hand haben und da und da, und dass die Gemeinde ein gutes Image hat, dass man weiß, wo man hingeht ungefähr. Und dann kommt man. Und die meisten, die wir in den letzten Jahren, fast alle, sind über die Kurse gekommen. Permanente Kurse. Ich habe manchmal den Alpha-Kurs etwas verkürzt, weil er zu lang war und zu aufwendig. So, dass man nur immer einer ist und alle Mitarbeiter erschöpft, wenn einer durch ist. Ja? Und ich wollte ja jedes Vierteljahr wenigstens taufen. Dann muss man wenigstens 4 durch haben und 4 Taufkurse noch dadurch, die anschließt dann, ja, da fehlt dann die Zeit und die Kraft. Dazwischen ist auch nochmal Urlaub. Sommer. Also das ist, dieses Verständnis muss also generell verändert werden. Alles kann zu einer Einladung werden zu Jesus. Ist doch ein guter, lebendiger Gottesdienst, ist so eine Einladung. Die Leute sind doch nicht blöd. Die wissen doch, was Sache ist. Das dürfen wir unterschätzen. Die wissen auch, dass wenn sie bei uns, wenn sie Zeugnisse hören, wie jemand zu Jesus gekommen ist, aha, dann ist das ein Modell in ihrem Kopf erstmal. Dann hören sie noch einen anderen. Ja, der ist mir ähnlich, sagen sie. Der ist so ähnlich wie ich oder die ist so ähnlich wie ich. Aha, also. Und dann klickerte, klack. Und dann ist das irgendwann klar. Oder nicht. Ja, aber das ist so der normale Weg. Und das Leitungsverständnis, das muss in den Gemeinden auch verändert werden. Bei uns war das so, über Jahre hin, Jahrzehnte, es wurden, alle Interessengruppen haben irgendeinen gewählt, wenn wir eine Gemeindeleitung zusammengesetzt haben, einen Vorstand. Die Leute, die dann da zusammengewählt waren, die passten gar nicht gut zusammen, persönlich. Die konnten eigentlich, die brauchten 2 Jahre, bis sie sich aneinander gewöhnt hatten. Da war schon, bald wieder die neue Wahlperiode, war so fast wie in Amerika mit dem Präsidenten. Bis der anfängt zu regieren, ist das wieder zu Ende. Und so war bei uns auch das war so ein Aufsichtsrat, aber kein Leitungsteam. Und du brauchst einen Vorstand, eine Gemeindeleitung, das projektartig denkt, visionär denkt, langfristig denkt, dass Dinge anschiebt und weitergeht. Doch nicht, dass die anderen kontrolliert. Was in der Jungschar läuft, was da läuft, die Aufgabe ist doch zu leiten, Dinge, Prozesse anzustoßen. Da müssen Leute sein, die miteinander funktionieren. Und die Gemeinde muss auch gucken, wenn sie wählt, hoffentlich können die auch miteinander. Wir haben immer so, einer wurde immer bei uns vom Männerchor reingewählt, der das Ganze bremsen sollte. Die ganze Veränderung. Da kann man machen, muss man aber nicht. Das ist so. Da wäre viel darüber zu sagen, das Leitungsverständnis, wie gut teamen die, wie gut spielen die den Ball, wie gut schießen die Tore zusammen. Das ist wichtig.
Naja, aber wir sind ja schon Vorbilder, warum liebe Brüder und Schwestern finden, die sich wählen lassen, von wegen abwählen ist da gar nichts.
Echt? Das muss anders werden. Das wird anders. Das muss sich Leute umschlagen hier. Der Herr schenkt doch Berufungen auch. Wo in Menschen etwas brennt, die etwas verändern wollen, die bewegen wollen, die gibt es doch hier auch. Also ich nehme es mal im Guten an.
Die haben vielleicht Angst vor dem Aufsichtsrat.
Vielleicht, wenn immer das immer so ein Kontrollgremium ist, das ist nichts. Das ist ja wirklich, dieses Leitungsgremium muss möglichst viel delegieren. Der Satz gilt für eine christliche Leitung. Kontrolle ist schlecht, Vertrauen ist besser. Umgekehrt zum kommunistischen Prinzip. Du musst Leuten Mut machen. Die müssen sagen, kann ich das anfangen? Ja, mach. Brauchst du noch ein bisschen Geld dazu? Wir schieben das an, wir helfen dir. Also es muss doch eine Ermöglichung sein von der Leitung her. Ja? Und das geht auch. Ihr seid ja nicht aus der Welt hier. Was?
Ich
Bei uns ja. Und wir sind auch Deutschland. Es geht. Es hat sich ja sehr verändert. Guck mal, früher waren die Gemeinden waren auch stabiler. Da musste jemand so und so lange in einer Gemeinde sein, bis er in eine Leitungsfunktion kommen konnte und durfte. Weil man ja immer Veränderungen gefürchtet hat. Und jeder Neue bringt natürlich auch neue Ideen mit. Aber heute wechseln die Leute auch relativ schnell, beruflich und so. Du musst alles beweglicher und kurzfristiger anlegen. Das geht nicht so. Früher war es immer einmal für immer. Heute können die meisten auch nicht sagen, ich lasse mich jetzt für 4 Jahre wählen, 5 Jahre, oder ich mache nochmal einen Turn. Der muss in den 5 Jahren muss er gut laufen. Und man muss auch dann mal die Möglichkeit haben, wenn jemand beruflich sehr angespannt ist, man sagt, erhol dich mal ein Vierteljahr und komm zu keiner Sitzung. Erhol dich einfach mal. Und gut ist es. Also ich kann das nicht alles sagen, was zur Leitung ist, ein besonderes Thema. Wie kann man eine Leitung so aufbauen, dass sie wirklich funktioniert? Dass sie eine Gemeinde nach vorne bringt. Missionarische Gemeinde aber geht vor, was muss und kann so bleiben? Das ist immer die Frage. Ja? Es muss ja nicht alles geändert werden. Die Engländer haben vor Jahren mal ein Programm. Die englischen Baptisten waren über Jahre und Jahrzehnte am Sterben. Ich habe da in London Gemeinden besucht, da waren Gottesdiensträume halbiert, ja, mit einer spanischen Wand. Das war eine Gemeinde früher mit 400 Mitgliedern, die waren jetzt noch keine 100. Es gibt 200 Baptistengemeinden im Londoner Raum. Und das war unheimlich zusammengeschrumpft aufgrund ihrer Traditionen und ihres festgefügten Systems. Ich habe mal bei der Sitzung sicherlich erzählt, wo das Beispiel stammt, da aus der Ecke auch, back to the roots, also zu den Wurzeln. Die haben überlegt, die Engländer, was muss und kann geändert werden? Was ist nicht klar von der Bibel her vorgeschrieben? Was steht zur Diskussion? Und ich habe gehört, dass eine Gemeinde hat überlegt, wie ist das mit unserer Gottesdienstzeit? Wir fangen um 1 Uhr den Gottesdienst an, nachmittags kein Mensch außer uns in der ganzen Stadt. Warum ist das so? Einer der ganz alten Gemeindeglieder, der wusste, sagte, ich weiß warum. Ja, wieso? Ja, als die Straßenbahn eingeführt wurde, sonntags kam eine Straßenbahn von den Vororten rein und die war um kurz vor 1 in der Stadtmitte, vor der Kirche. Dann haben wir den Gottesdienst auf 1 Uhr gesetzt. Da fuhr schon keine Straßenbahn mehr, es war nichts mehr davon, aber es war noch. Und so waren die Briten in guter Verfassung, die Gemeinde zu ruinieren. Und da haben sich Gemeinden enorm berappelt. Man kann von den Briten einiges lernen. Also vielleicht besser als von Amerikanern, weil die uns dann wieder europäisch näher stehen. Das muss sich jede Gemeinde überlegen, was muss und kann geändert werden. Ich werde hier nochmal schnell durch, dann missionarische Wende, Veränderung des Gemeindeprofils, die Ausrichtung auf Gäste. Das ist ganz wichtig. Wen wollen wir erreichen? Wer ist unsere Zielperson ungefähr? Das muss die Leitung und die Gemeinde sich klar machen. Wen können wir? Wen wollen wir erreichen? Wer alle erreichen will, erreicht niemand. Das Schlimmste, was man auf einen Einladungszettel schreiben kann, alle sind herzlich eingeladen. Das ist der absolute Totschläger. Denn du kannst heute immer nur Zielgruppen erreichen und nur bestimmte Menschen. Also die Saddleback, Rick Warren, die haben den Mr. Saddleback entworfen, die Zielperson. Und die Mrs. Saddleback, die in Willowkrieg auch. Gesagt, wen können wir erreichen? Wahrscheinlich. Und wie stellen wir uns auf diese Leute ein? Das muss eine Gemeinde leisten, die Veränderung. Was sind unsere Zielgruppen? Da werden wir aber morgen dann nochmal, auch wenn es um die Gottesdienste geht, mehr sagen. Wie wird die Gästeorientierung konkret? Wie ist der Name? der Kirche? Wie nennt ihr euch hier? Wie seid ihr bekannt?
Freikirche.
Freikirche?
Oder die Baptisten.
Die Baptisten? Was hört sich gut an? Freikirche? Das hört sich nach Freidenker an. Schlecht. Baptisten? Hört sich wonach an? Bitte?
Das ist ein ganz selbstgegebener Name.
Nee, das ist, der steht ja auch nicht in der Bibel. Nur der Johannes der Täufer, der war unser Vorgänger. Der hieß John the Baptist in der englischen Bibel. Der war der erste Baptist. Wir nehmen das. Warum? Und schaffen Barrieren. Warum geben wir uns unserer Kirche nicht einfach einen Namen, unserer Gemeinde, der kompatibel ist zu dem, was man so hat? Und der irgendwie was eine Identifikation schafft. Wer will schon, ich war mal eingeladen zu einer mennonitischen Gemeinde, in einer größeren, die so Aussiedler in der Nähe von Bielefeld war. Die sagen, wir können niemanden hier erreichen um dem Umfeld. Habe ich gefragt, habt ihr schon mal überlegt, wer Mennonit werden will? Habt ihr die Leute gefragt, wollen sie Mennonit werden? Kein Mensch will Mennonit werden in Deutschland. Also, wir heißen Friedenskirche. Braunschweiger, da haben wir noch einen Braunschweiger davor gesetzt, damit es gleich ist, wir gehören zu dieser Stadt. Und nichts anderes. Wir haben den Namen bewusst, aber andere Gemeinden machen das anders, aber dieses Konfessionelle ist schon eine Eingrenzung des Profils und ist eine erste Barriere oder zwei Barrieren über das zwei Stöckchen, über die jemand springen muss. Ist es von der Bibel vorgeschrieben? Nein. Kann geändert werden. Besucher. Wie sprechen wir unsere Besucher an? Sind das Fremde? Heute waren drei Fremde da. Fremde. Und oder drei Verlorene waren da. Drei Sünder haben sich bei den Gerechten eingeschlichen. Ja. Ich bin so einem unserer Gemeindeglieder in der Gemeindeleitung so dankbar, dass er mal, als ich nicht da war, die Gemeinde begrüßt hat mit den Worten, das ist immer ein gutes Beispiel, was ich immer bringe auch, ist noch jemand hier, der nicht hierher gehört? Er war völlig im baptistischen Denken drin, ja. Und dann kommen da immer ein paar, ist mal jemand da aus Hemsbach, der auch zu den Baptisten gehört, den grüßt man dann. Und jemand aus Weinheim an der Bergstraße, mit dem man über Hofmanns oder über Clausens vertraut ist. Ja, sagt er, ist noch jemand hier, der nicht hierher gehört. Ich sage das ja nur, ich bin so dankbar, dass er das so gemacht hat. Weil es ein gutes Anschauungsbeispiel ist für dieses Fremdeln, ja. Für das Fremden. Also wir hier und da ihr. So ein Close Fellowship Syndrom, sagen sie da, so wo eine kleine Truppe für sich abgrenzt.
Familiensyndrom.
Familien. Ja, der gehört zur Familie. Der riecht auch ganz fremd. Man muss ja den baptistischen Stallgeruch haben, ja.
Gibt es jemand Neues hier? Dann stellen Sie vor, bitte.
Ja, das lieben Gäste. Ja, das sind. Das lieben Gäste. Die finden das wirklich toll. Die kommen ja auch am liebsten ganz immer in die erste Reihe. Also das war jetzt ironisch natürlich gemeint. Besucher. Das heißt, welches Modell? Was haben wir im Kopf? Wie gehen wir mit Menschen um? Ja? Sind wir kompatibel und kann man bei uns andocken? Oder leben wir in Abgrenzung? Das Gebäude, ist das Gebäude so, dass Gäste sich wohlfühlen? Ihr arbeitet jetzt dran, ich bin jetzt hier. Ich bin auch nicht in der Weise Gast. Ich bin hinten durch den Hintereingang jetzt gekommen. Ich meine, das Sonntags. Also jetzt ruht die Evangelisation für ein halbes Jahr. Ist das Gebäude Gäste und jetzt wissen die Gäste sofort, wo sie ihren Mantel lassen, wo man zu geht und so weiter. Ja, am Stuhl hängt jetzt auch. Okay, muss man, ist auch gut. Also versetzt euch mal in das Nervenkostüm eines Menschen, der neu sein könnte. Ich war in einer Gemeinde, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, das Beispiel, habe ich am Schluss meiner Tage, da habe ich gesagt, ich will mal sagen, unter anderem, was mir so aufgefallen ist, wie die Gäste reagieren. Einmal im Parkplatz, da war doch auch noch ein Parkplatz vor, den habe ich gekriegt, weil ich eine Stunde vorher da war. Und wo parken eure Gäste? Okay. Ja, da 200 Meter weiter. Okay. Eine andere Sache war, ich will euch mal sagen, wie ich die Toilette gefunden habe. Ich habe jemanden gefragt, wo ist die Toilette? Er sagt, da gehen Sie hier ums Haus herum und der Treppe runter und dann dem Geruch nach. Ja, das ist nicht eine erfundene Geschichte. Das ist eine Geschichte, die das Leben schreibt, wie man das Gebäude anlegt, dass ein Gast sich sofort orientieren kann. Ja? Geruch! Bitte, da wo die Fliegen sind. Das wäre noch schärfer gewesen. Der Gottesdienst sind da Menschen, sind das war jetzt auch ironisch. Naja, das wiederhole ich nicht lieber. Der Gottesdienst weiß ein Gast, was passiert? Sind die Anweisungen klar? Ist die Moderation, dass ein Gast mit dabei ist? Er muss nicht immer angesprochen. Ist noch dümmer, wenn man immer von Gästen spricht. Man muss das so machen, dass sie dabei sind. Nicht von ihr und wir. Ich habe mal einen Kollege, den ich sehr geschätzt habe als Student, war ich oft in seiner Gemeinde, der fing immer so an, sehr geehrte liebe Freunde, sehr geehrte liebe Schwestern, das war damals schon ein Fortschritt, ja. Sehr geehrte liebe Brüder, sehr geehrte Freunde. Er hat immer die drei Klassenteilung gleich vorgenommen. Ja. Und da wusste der Freund genau, wo er steht. Ja. Und dann die Frage ja auch, wie man spricht. Die Bruder so und so und Schwester so und so hatten goldene Hochzeit, sagt die Leier sich. Wieso heiraten hier Schwestern und Brüder? Ich könnte weitere Beispiele anfügen. Also wir sind das alles gewohnt. Aber man muss mal überlegen, wie es muss ja nicht sein, ist ja. Man könnte es ja auch anders machen. Der ganze Stil, dann die Predigt, da wollen natürlich unsere Gemeindeglieder. Wer kann sich damit identifizieren? Für wen muss die Predigt Schwarzbrot sein? Richtig solide biblische Lehre. Ja? Ja, doch. Streckt ruhig, wenn ihr es meint, hebt ruhig die Hand. Es ist allerdings falsch, aber es macht nichts. Wenn die Predigt, warum soll ein suchender, fragender Mensch, ein Gast in eine Gemeinde kommen, wenn für Christen gepredigt wird, ausschließlich für Christen.
Hast du recht.
Und wenn dauernd die Bibel zitiert wird, die er eh noch nicht kennt, und da wird Paulus zitiert und Markus und Johannes und wie viel Bibel denn da? Da muss man sich überlegen. Oder wenn wir vom Fels des Heils sprechen, sagt er, in welchem Gebirge gibt das den Fels des Heils? Ich übertreibe jetzt, ja. Aber wie fremd ist das Ganze? Und wie sehr muss man überlegen, bei uns haben Leute gesagt, wir wollen Schwarzbrot. Ich sagte, Leute, nehmt die Bibel, schwärzer geht's nicht. Ja, bringt die Bibel mit zum Gottesdienst und wenn eine Predigt, die auf Gäste orientiert ist, muss ein Stück weit Kuchen sein. Dem kannst du nicht gerade Vollkornbrot geben. Ja? Das sagt die Bibel schon, den Kindern gibt man andere Speise. Ja? Aber natürlich als Gemeindeglieder wollen wir natürlich viele Anklänge an unser Glauben, Anklänge an die Bibel haben. Und das muss biblisch belegt, richtig sein. Und aber wird das alles nach innen gerichtet, ist noch nicht auf Gäste. Und das ist schwer. Gut. Monika, komm dann.
Ich habe nochmal gesagt, man kann nur jemandem den Knochen weglegen, wenn man ihm ein Stück Fleisch hinlegt.
Da habe ich nicht verstanden, nochmal.
Man kann nur jemandem den Knochen wegnehmen, wenn man ihm ein Stück Fleisch hinlegt.
Richtig, richtig. Man muss jemand, ja, ein Knochen, ja, das haben wir alle verstanden. Muss ich nie wiederholen. Das Nachempfinden. Predigt. Also es muss im Grunde eine Predigt, die, wenn man Gäste erreichen will, muss sie thematisch orientiert sein, ja, an Lebensfragen. Und wir liegen mit den Problemen oftmals gar nicht so auseinander. Christen und Nichtchristen haben fast dieselben Verdauungsprobleme. Das ist immer, das ist eine berechtigte Frage und Überlegung, wenn wir doch eigentlich, wenn Paulus das zum Beispiel auch sagt, wenn es um die Grundlagen des christlichen Glaubens geht, um das Wort vom Kreuz oder so, ich kann es jetzt nicht genau wörtlich wiedergeben, wie es gesagt, aber dass das einfach zu stark verdünnt ist oder wie, oder zu stark modern ausgedrückt wird oder irgendwie, dass man das verliert und die Christen nichts davon haben, weil man jetzt auf Gäste sich orientieren will. Es ist eine Balance, ein Spagat. Es ist ein ganz schwieriges Unterfangen, weil für Gäste und für Gemeindeglieder zu predigen, zu Anfang, nachher nicht so schlimm. Ja? Also die meisten Themen, wie ich das gesagt habe, ich habe es ein bisschen flapsig gesagt, die Verdauungsprobleme sind die gleichen. Die meisten Probleme, die wir haben als Christen und Nichtchristen, sind ähnlich. Also jetzt natürlich habe ich eine andere Auffassung zu den Dingen. Die Probleme sind ähnlich, sind menschlich. Meine Konflikte in meiner Ehe, meine Konflikte am Arbeitsplatz, was mein Wunsch, Erfolg zu haben, das hat ein Christ und hat ein Nichtchrist. Die Basis ist relativ breit, die uns miteinander verbindet, nur die Antworten sind andere. Und da mit der Antwort muss ich jetzt zurückgehen, welche Antwort gibt der christliche Glaube, welche Antwort gibt die Bibel? Und da kann ich es ja begründen. Und dann bin ich auch biblisch fundiert. Und ein anderer will ja auch nicht mehr alle Weltsweisheiten hören, der will irgendwie eine Autorität hören. Und wenn ich dann mich auf die Bibel beziehe, ist das für ihn, das ist ja irgendwo eine Autorität. Das ist ja eine Erfahrung wenigstens von Jahrhunderten oder Jahrtausenden, die ich da, wenn er noch nicht das als Gottes Wort für gültig hält. Also man muss nur praktisch eine andere Rampe, man muss woanders anfangen, was eine hohe Kunst ist. Und da ist für die Pastoren eine ganz schwere Arbeit zu leisten. Oder für alle, die das Wort verkündigen, was intellektuell sehr schwierig ist.
Aber es geht ja nicht um das Verbessern. Ich glaube, ist man sich ja in jedem Fall darüber einig. Es geht nur darum, was ist das Ziel der Predigt? Will ich eintauchen in das beste Verständnis, wie Juden die israelischen Feste feiern und wie sie die Namen geben und so weiter? Ist das mein Ziel? Oder spreche ich über das, was wirklich mit meinem Alltagsleben zu tun hat? Ja. Und bringe da ein, was Gott konkret da an Ordnung und Orientierung gibt. Was er sagt, okay, das ist nicht gut, wenn ihr so zusammenlebt. Mhm. Oder wie kann ich Beziehungskonflikte auflösen? Das heißt, dass ich also in der Predigt viel intensiver darauf eingehe, was ist, hat mit unserem Alltagsleben zu tun? Und das ist dann wieder gleich. Während manche Predigten abtauchen, in wie griechisch wird es und was muss ich sonst noch wissen, da hat man das Gefühl, ich muss erst mal 3, 4, 5 Jahre Theologie studieren, bevor ich hier sitzen kann.
Mhm. Das ist das Gegenstück dazu. Oder dass man so, wie es früher oft gesagt haben, so kananäisch redet, so mit den Versatzstücken. Ja? immer nur mit Bibelversen oder mit scheinbar biblischen Begriffen antwortet, die aber auch dann nichts wirklich sagen. Aber wie gesagt, wenn man über Feste predigt, ja, oder das Thema hätte, alle Leute lieben Feste. In der Weise hättest du alle von Anfang an dabei. Die lieben Partys, manche Einzelgänger nicht so sehr, die ziehen sich zurück, aber so die Mehrheit liebt doch mal Feste, wenn sie nicht zu viel dafür arbeiten müssen. Okay, und dann kann man zum Fest, zur Deutung, warum Gott so bestimmte Feste eingerichtet hat und das gut findet, dass wir feiern und nicht nur arbeiten. Ist doch biblisch aufzuladen, gewissermaßen. Oder das ist jetzt nur so aus dem Stegreif, aber das kann man ja, viele Dinge kann man dann begründen und deutlich machen, warum Gott den Sonntag eingerichtet, den Sabbat eingerichtet hat. So eine wunderbare Geschichte. Wollte uns doch nicht damit quälen, sondern uns was Gutes tun.
Hallo?
Ja. Ja.
Wenn jetzt aber mal der Gottesdienst und die Predigt so auf die Gäste fixiert ist, wie spielt dann der Lobpreis eine Rolle?
Der Lob, also wenn die.
Da kann ja der Gast auch nichts mit anfangen, mit dem.
Da,
und wenn der dann so mit Hinterhufen und manche fallen um und so, also was ist dann?
Dann staunt er, was los ist. Also ich nehme das gleich auf. Und zwar bist du ja schon dabei beim Musikstil, dass man. Du hast noch auch eine Frage gehabt. Ja, natürlich, 100%ig.
Natürlich in Richtung Jesus.
Ja, natürlich. Und dass wir tiefer an Jesus gebunden werden und offener werden für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Kern der Geschichte. Da geht es um nichts anderes. Musikstil. Da ist die Frage natürlich, gibt es in den Gemeinden, aber gibt es in den Gemeinden schon ein Problem, dass man sich unterscheidet in den verschiedenen Musikstilen. Was hörst du meistens? Jetzt bist du zur jüngeren Generation da hinten. Ja. Nee, nächste. Ja. Was ist so deine Musikrichtung? Ungefähr. Rockmusik ist eher dein. Ja? Also bei mir, als ich Jugendlicher war, war Rock'n'Roll damals. Und ich mag heute noch Rock'n'Roll. Wenn ich Rock'n'Roll höre, zuckt mir es immer noch in den Knochen. Also ich bin alter Rock'n'Roller. Ich kann nichts dafür. Ich würde am liebsten Lobpreis Rock'n'Roll singen. Aber hat noch keiner entwickelt. Richtig. Aber. Das ist eine Frage jetzt des Musikgeschmacks. Es gibt keine christliche Musik, muss man erstmal festhalten. Es gibt nur christliche Inhalte zu Musik. Die gute und schlechte Musik, das gibt es. Aber es gibt keine christliche Musik. Ja. Vielleicht wäre noch ein Sprachengesang wäre noch das Christlichste. Ja. Wo alle improvisiert singen. Das wäre noch eine christliche Musik vielleicht. Ja. Aber alles andere sind Texte und Melodien, die... Wie Martin Luther gesagt hat, der immer die Wirtshauslieder genommen hat, darauf fromme Texte gemacht hat. Nach dem Motto, warum sollte der Teufel die gute Musik haben? Und der Cliff Richard hat ja, Why should the devil have all the good music? Das ist, glaube ich, ein Song von ihm. Also, das ist die Frage, wie ist der Musikstil? Weil durch Musikstil erreiche ich natürlich bestimmte Leute. Und da muss ich einen Musikstil finden, der möglichst den Geschmack vieler trifft. Natürlich haben jüngere Leute einen anderen Geschmack als ältere Leute. Als meine Mutter bei uns nach Braunschweig gezogen ist und dann sagte sie, da hatten wir einen guten Pianisten, sagte, muss das immer das Geklimper, das war der erste Anfang mit dem Lobpreismusik, muss denn immer das Geklimper sein? Ich sagte, Mutter, mit meiner Mutter konnte man gut reden. Wir hatten Respekt voneinander, aber sie hat mir auch ernst genommen. Ich sagte, Mutter, hier ist ein Gottesdienst für viele. In der Seniorenstunde ist eine andere Musik. Ja. Das muss man einfach klarstellen. Und man muss eine Ebene finden, wo die meisten Leute mitkönnen. Bitte? Das ist mal unter Christen, würde ich sagen. Das ist noch gar nicht mal die Gäste. Bitte? Die Gäste, es ist natürlich gut, wenn der Lobpreis eine Melodie hat, einen Rhythmus, der Gäste anspricht. Wenn es nicht solche Lobpreisballaden sind, sagen wir mal so, wo du die Melodie nicht mehr kennst. Neuerdings sind das so die Hillsong-Lieder. Tue ich mich schwer, aber das ist... Ich war in einem Gottesdienst und da war mein Schwiegersohn dabei und noch jemand aus in Amerika war mal da in einer Gemeinde in Detroit und noch ein paar andere. Und ich dachte, oh, was ist das für eine Musik? Und die gefällt mir nur gar nicht. Ja. Aber ich merkte, mein Schwiegersohn kannte das, der stand auf, sang fröhlichen Herzens, die anderen auch. Und ich saß da und ich dachte, ey, bist du alt geworden? Du kennst die blöden Lieder nicht. Ich konnte gut nachvollziehen, wie manche ältere Gemeindeglieder manchmal so sitzen. Jetzt auch noch aufstehen. Ich mag das sowieso nicht. Okay. Und dann habe ich gemerkt, es war, als hätte Herr zu mir gesagt, mein Lieber, das Gras muss dem Schaf schmecken, nicht dem Hirten. Aber ich habe verstanden. Das heißt, ich habe gesehen, denen hat das offensichtlich gefallen. Die waren mit dem Herzen dabei. So. Dann ist da etwas über mich weggegangen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich hatte auch keine Lust, die ganzen CDs zu hören, die gehört haben. Aber das ist natürlich in der Gemeinde, muss man das auch erstmal unter Christen austarieren. Und auch das akzeptieren. Lernen. Wir haben bei uns das natürlich auch, es hat sehr große Spannung gegeben, die Musik. Der Stil von Lobpreis, als das kam. Das war eine richtige Zerreißprobe. Noch schlimmer, wenn plötzlich aus unserem Jugendchor englische Lieder sang. So Gospelmusik, echte Gospelmusik machte. Da sagen manche ältere Gemeindeglieder, sind wir denn hier in Amerika? Wer kann denn Englisch? Die können ja auch selber nicht richtig Englisch. Wurde so viel gemault. Man musste das aushalten. Das waren Veränderungsprozesse in der Gemeinde. Erstmal das zur Gemeinde. Da werden wir morgen auch nochmal den Punkt müssen wir nochmal aufgreifen, wenn es um einen zweiten oder anderen Gottesdienst geht. Dann ist die Frage natürlich, wenn ich als Gemeinde für Gäste da sein will, wäre es nicht schlecht, würde einen Musikstil entwickeln, bei dem Gästen von Rhythmus, wenn sie den Text noch nicht fassen können, wenn sie den Rhythmus und die Melodie schon mal gut finden, dann halten die das auch aus, habe ich beobachtet. Also, aber wenn da ein Gast kommt und es geht gleich los, ich liebe dich, Herr, keiner ist so wie du, wenn ich Gast wäre, würde ich sagen, so muss man das hier machen, wie die das machen. Und so muss man Jesus lieben irgendwie. Ja? Nicht schlecht, aber ein bisschen fremd die ganze Sache. Ja? Oder wie denkt ein Gast das? Wenn das nett gemacht ist, es darf nur nicht zu lang sein. Dann sehe ich immer, dass unsere Gäste sich hinsetzen. Jetzt ziehen die nochmal eine Schleife. Jetzt haben sie das schon viermal gesungen. Also dreimal hätte ich es ja verkraftet. Aber leicht charismatisch ist dreimal, ja. Normal konservativ baptistisch ist zweimal, da wird nicht los. Dreimal ist leicht charismatisch. Fünfmal ist hardcore charismatisch. Was?
CD?
Ja. Da muss man einfach die Frage, wie tariert man das miteinander aus, ja?
Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade die Musik anspricht. Die
ja.
Gäste sind da als zweitrangig.
Ja.
Also viele Gäste, die da waren, ja. Freunde,
ja.
Die sagen, es ist toll, wie da gesungen wird.
Ja.
Ja.
Also von daher, ich war früher auch total kritisch den meisten Texten gegenüber.
Ja.
Ich bin heute manchmal noch zum Davonlaufen, aber ich sehe es nicht mehr sehr ernst. Weil ich einfach die Erfahrung mache, hier ist ein anderer Aspekt im Gottesdienst, der auch verstanden wird,
ja.
Ohne den Text.
Ja, das nehmen die, wenn das jetzt ich habe gesagt, als wir heute die beiden Lieder gesungen haben, also erstens hat der Klavierspieler gut gespielt, Es machte Freude, mit ihm zu singen. Es machte einfach, man war gerne dabei. Und das ist einfach ein Geschenk, wenn das jemand so kann und hat.
Dass sein Spiel ist Verkündigung.
Ja, das ist etwas Charismatisches, sagen wir mal so. Ja, das ist so in der Musik. Das ist so eine Gnadengabe. Und dann fiel mir auf, einmal habt ihr eine gute Akustik hier, aber ihr singt auch gut. Wenn ihr Lieder kennt, natürlich. Ja. Aber das ist für Gäste attraktiv. Denn das erlebt man nirgendwo, man singt ja nirgendwo. Ich war jetzt eingeladen in Chengdu in China beim Vorwerk. Bist du auch da gewesen, Chengdu? Da waren wir, und da, wir haben von der Gemeinde, das Ehepaar, die laden uns eben ein, machen mit uns Urlaub dann. Und dann waren wir, da war ich bei der VW-Weihnachtsfeier. Es ist so elend gewesen, die konnten nicht singen. Die haben da versucht, über Weihnachtsbaum oder Klingglöcklein, Klingelingeling. Irgendein Scheiß. Also, ich dachte, die können nur im Stadion grölen noch. Ich war mal im Stadion bei Wolfsburg, als sie noch gut aufgestellt waren. Da ist ein Lobpreisleiter, der kann alle Lieder auswendig. Und dann singen die 2 Stunden lang, gib ihm Saures. Das ist eine Form von Gottesdienst. So ein Stammesritual, ein Gottesdienst. Der mich da eingeladen hat, hat mir gleich, als ich aus dem VW-Bus stieg, muss ich meinen Schal umlegen gleich mit den Farben von Wolfsburg. Und dann, das ist ein Gottesdienst, da geht man zum Gottesdienst richtig. Und da wird gesungen, 2 Stunden. Aber ich weiß nicht, wo sonst noch gesungen wird. Wir singen kaum mehr. Und wenn man dann, und in den Landeskirchen, wenn man gewöhnlich da ist, das Singen absolut zum Abgewöhnen. Es ist alles zu hoch angesetzt, die Lieder, für wie früher, wo die Leute höher singen konnten. Das muss alles transponiert werden. Das geht nicht zu singen. Man strengt sich nur an. Man kann aber das Singen nicht genießen. Und dann habe ich mir erklären lassen, dass die deutschen Organisten, unser Gemeindeleiter hat so eine Ausbildung gemacht gehabt früher als Organist, sagte, es wurde uns so beigebracht. Der Organist muss immer 1-2 Noten vor der Gemeinde sein. Und dann zieht er die Gemeinde hinter sich her. Und dann hat man das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so ging. Man singt und singt jetzt. Das hat mir eingeholt, ja. So ist er wieder ein weiter. Das hat schon bei mir, ich bin sonst ein friedlicher Mensch, schon Aggression ausgelöst. Ich hätte am liebsten jemand von der Orgelbank gezogen. Weil das mich so malträtiert vorkam. Das war schrecklich. Also da ist, das ist aber die Deutsch, das, was sie nur kennen. Und da ist natürlich ein Kontrast, wenn ihr in eine Gemeinde kommt, die entsprechend, das ist ein großes Gut, was wir haben. Die Leute singen zwar nicht mit, weil sie es nicht gewohnt sind und auch nicht ihre Stimme, das ist ein bisschen mühsam. Wir sind es ja gewohnt von klein auf, Sonntagsschule und wo immer wir waren. Aber man muss den Leuten auch da ein bisschen Zeit geben, dass sie nicht gleich mit, aus vollem Herzen mitsingen. Bis auf ein paar, die beim Gesangverein oder irgendwo oder beim Kinderchor waren. Aber sonst singt keiner mehr. Die kriegen das zu Hause beim Weihnachten, kriegen die auch kaum. Normale deutsche Familie kriegt vielleicht mit der Flöte, wird dann was gespielt, ihr Kinderlein kommt oder so. Aber das ist nicht mehr so. Aber das ist euer Pfund und das ist für jede Gemeinde, für uns auch. Ja, das ist, die Musik ist ein ganz, also 50% der Geschichte hängt mit Musik zusammen, würde ich sagen. Weil da kommuniziert man über eine andere Art und Weise, wenn Rhythmus und Melodie gut sind. Schlucken die Leute auch unsere innigen Texte, mit denen wir Jesus anbeten, die ihnen zunächst einmal ein bisschen befremdlich vorkommen. Ja?
Also ich habe schon öfters gesagt, ja. Von Gästen, die ich eingeladen habe, bei euch gefällt es mir, ihr seid nicht so würdevoll.
Ja.
Ja. Und auch wie ihr singt, das ist einfach so eine Herzlichkeitsspiel.
Ja. Da merken die Leute, es ist was Echtes, ein echter Ausdruck von, und das ist ein gutes Fund.
Kurze Frage. Welche Meinung hast du? In Saddleback sagen, für jede Musikstil eine eigene Gottesdienst. Ja? Andere sagen, unsere Strategie ist, ein Sonntag machen wir 50er Jahre, ein Sonntag danach machen wir 80er Jahre ungefähr. Ja? Wie ist bei dir in Braunschweig? Macht ihr die ganze Palette jeden Sonntag, damit ihr sieht, ein bisschen Gruppe Geste, also ein Gruppe Kulturier?
Also wir haben, wir haben die ersten Jahre, mehr als 10 Jahre lang, nicht 8 Jahre, 9 Jahre, haben wir in jedem Gottesdienst gemischt. Vertrautes, weniger Vertrautes, es ging nicht anders. Wir konnten das dann verändern, als wir einen zweiten Gottesdienst hatten. Dann konnten wir englische Texte nehmen, dann konnten wir andere Sachen nehmen. Dann konnte Schlagzeug und E-Gitarre alles ein bisschen stärker auf. Aber da sagen manche Leute, es ist ihnen zu, im zweiten, das ist bei uns im zweiten Gottesdienst, eben heftig, wer einen Herzschrittmacher hat, der fängt an zu hopsen, weil die, halt der Bass stärker ist und das Schlagzeug. Da musst du relativ gesund sein. Und das Ohr, das Hörgerät darf nicht pfeifen. Und dann im dritten ist der Lobpreis, also bei uns abends in dem Abendkurs, 18 Uhr, der, wo so 200, etwas über 200 Jugendliche, mehr Jüngere, aber auch Ältere da sind, da muss man schon etwas härter gestrickt sein. Da muss ich mich immer kurz erholen, bevor ich dann zum Predigen gehe. Weil das, wenn du vorne sitzt, dann kriegst du volle Dröhnung. Und das ist mir immer ein bisschen heftig. Ach, offensichtlich gefällt das ihnen.
So, ihr macht 3.
Wir machen 3 inzwischen. Ja, aber wir haben das über Jahre, haben das ausbalanciert, immer. Und ich habe immer am Ausgang die Prügel bezogen dafür, wenn etwas nicht so war, wie es sein sollte. Als unser Jugendchor nicht mehr, ich habe das schon mal da bei euch gesagt, als er nicht mehr sang, hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht, sondern oh happy day, und dabei sich bewegte und tanzte und rockte, da war die Luft raus, da war die Toleranzgrenze überschritten. Und es gibt so tolle Gospelmusik. Und es war, früher war die Jugendchorbewegung, war alles in Deutsch, waren Peter Strauch und so, haben die ganzen Lieder gedichtet. Und dann war die Stellung. Und aber nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland. Und überhaupt hat es eine Renaissance in der Gospelmusik gegeben. Irgendwann wird das auch mal wieder abflachen. Weil es immer auch Zeiterscheinungen sind. Also Musikstil ist ganz wichtig, natürlich auch, wie die Leute Äußerlichkeit, das gehört zum Gebäude, wie die Leute sitzen. Das erste Mal spürt man die Liebe Gottes oder die Aufmerksamkeit der Gemeinde, wo man sich hinsetzt, ob der Stuhl passt. Ja? Ich möchte niemals zu einer traditionellen evangelischen Kirche, würde ich nicht zum Gottesdienst gehen. Mich ärgert, dass es ungemütlich kalt ist. Die mögen mich nicht. Welcher lädt mich ein als Gastgeber und mutet mir so ein Ding zu, für Instrument? Nach dem Motto, Religion ist nur gut, wenn sie wehtut. Da kannst du kaum eine Dreiviertelstunde sitzen. Zwischendurch kannst du ja aufstehen ab und zu mal. Das ist zum Foltern gedacht, oder dass die Leute nicht einschlafen. Aber das ist, in unserer Gemeinde ist das ja schon bedeutend besser, bis auf ein paar Gemeinden, die auch noch die Leute quälen wollen. Die Uhrzeit, das ist, mit welcher Bibelstelle begründen wir, dass es morgens um 10 Uhr ist, der Gottesdienst? Psalm 10, Vers 10. Jetzt kommt. 1. Korinther 5, Vers 10. Aber das ist die Geschichte mit dem Unzüchtigen. Der ausgeschlossen werden soll. Lass sie jetzt verhauen. Ja.
Ich denke halt, dass alle Kirchen, ob evangelisch oder katholisch oder sonst wo, beginnen um 10.
Warum?
Ist egal. Aber da weiß man, egal wo man hingeht,
dass man nirgendwo hingeht.
Man kann irgendwo in irgendeine Stadt gehen. Man weiß, überall um 10 Uhr ist Gottesdienst. Die Kirche kann man sich aussuchen.
Ja, aber man findet dann Gottesdienst, aber keine Leute. Das ist richtig. Bei uns in der Braunschweigischen Landeskirche sind 3% von denen, die noch gehören, gehen 3% zur Kirche. Das heißt, wir haben ungefähr zwischen 50% und 55% gehören überhaupt noch zu einer Kirche, 45% bis 50% zu keiner Kirche mehr. Und von den 50% gehen 3%. Das ist einfach lächerlich. Da müsste man jeden rausschmeißen. Da ist keiner sein Geld wert. Keiner sein Geld wert.
Wenn ich jetzt mal woanders hingehe, von mir aus jetzt nach Weinheim oder nach Heidelberg im Gottesdienst, weiß ich, das beginnt da um 10, ohne dass ich jetzt irgendwie nachgucken muss, ist es jetzt die Uhrzeit oder nicht? Das ist doch auch was Positives.
Guckst im iPad nach.
Ob ich was?
Im iPad oder im Internet.
Ich würde immer nachgucken. Wenn ich woanders bin, ich würde immer nachgucken, weil da die Zeit unterschiedlich.
Ja, du, pass auf, ich will mal kurz erklären, ich habe das schon mal gesagt, wie das zu dem 10 Uhr kam oder halb 10. Halb 10 kommt aus der bäuerlichen Gesellschaft, kommt das, das habe ich mich so kundig gemacht. Und zwar haben die Bauern früher, wenn die ihre Kühe gefüttert hatten und gemolken hatten, Kühe muss man ja melken, dann haben die den guten Zwirn angezogen und waren um halb 10 für gewöhnlich fertig. Deshalb war, aufgrund der bäuerlichen Gesellschaft hat man das entwickelt. So ist das. Seitdem haben wir das, steht nicht in der Bibel, sondern es war einfach, hat sich so bei uns entwickelt und hat sich so durchgesetzt, aber mit weglaufendem Erfolg. Kein Mensch hat noch Kühe. Die morgens schreien, melk mich, ja? Nix.
Also kommt man um 6
Uhr. Wirklich 6 anfangen. In Florida gibt es Gottesdienst um 8 Uhr. Oder bei unseren Freunden in Kalifornien auch 8 Uhr, der erste Gottesdienst, morgen. Im Sommer, morgens. Weil es nachher so warm wird. Wenn eine Gemeinde groß genug ist, ist ja kein Problem. Es gibt genügend Leute, in unserer Gemeinde war ein Bäcker, dem konntest du gar nicht früh genug anfangen. Der ist sonst immer schon um 5 aufgestanden vorher. Der hieß auch noch Bäcker. Und dann wusste er nicht, was er mit der Zeit anfängt bis um halb 10. Was? Ja, auch das. Also das ist eine Sache, die man fragt, wie passt das uns? Wie passt das vermutlich Gästen? Der Vorteil der unsere Uhrzeit, die wir haben, ist der, dass man morgens nicht so lange mit dem Auto braucht bis zur Kirche, weil die Ampeln meistens ausgeschaltet sind und niemand unterwegs ist. Außer uns. Das ist ein Vorteil. Weiß jemand sonst noch einen Vorteil?
Es passt zwischen Frühstück und Mittagessen prima rein.
Genau. Es passt zwischen
Mittagessen. Was machst du, wenn du später
frühstückst?
Ja, okay. Ich denke, dass wir hier einmal das erstmal abschließen. Erwartungen, die Zeit, in der wir jetzt leben, die Menschen sind, muss man sich genau, die Postmoderne, wie denken die Menschen, was sind die Erfahrungen anderer Gemeinden? Wir erfinden ja nicht das Rad neu, wir haben in Braunschweig nichts Neues erfunden. Wir haben geguckt, was andere besser machen als wir und womit sie erfolgreicher sind als wir. Dann haben wir das nachgemacht. Sag mal, wir sind auch nicht viel döver als die, also können wir es vielleicht auch hinkriegen. Und dann die Frage, wenn ich jetzt, wann dann? Wir setzen alle, muss ich klar machen, sehr viel Zeit, Geld, seelische Kraft in eine Gebete, unsere Liebe und Leidenschaft in die Gemeinde. Könnten wir es nicht so machen, dass da was dabei herauskommt? Wenn wir schon so viel einsetzen. Und als Freikirchler setzen wir viel ein. Die Gemeinde ist uns ganz wichtig. Wir geben immer noch Geld, damit wir arbeiten, mitarbeiten dürfen. Woanders kriegt man Geld, wenn man was macht. Ja. Deshalb würde ich dafür plädieren, die Gemeindearbeit so gut wie möglich zu machen. Dass man sieht, Gott gebraucht die Gemeinde, es kommen Menschen zum Glauben, es werden Menschen geheilt, es ist Freude da. Und wir erleben die Zeugnisse von Menschen, die sagen, ich bin so froh, dass ich diese Gemeinde gefunden habe. Das ist doch schön, oder? Ich freue mich darauf, dass ich im Himmel, ich habe mal so beim Weltjugendkongress in Portland, bin ich einem jungen Mann begegnet, den habe ich bei einer Jugendevangelisation war irgendwie getroffen, der gehört zum Drogenmilieu in Nürnberg. Und dann kam er plötzlich auf mich zu, ich habe ihn nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, plötzlich erkannte ich ihn und sagte zu dem englischen, zu dem amerikanischen Gastgeber, der hatte, this is the man who made me believe. Ja. Ja. War ich tief bewegt. Das würde ich mir im Himmel von einigen wünschen.
Übersetzt es.
Was?
Übersetzt es.
Aber das ist der Mann, durch den ich gläubig geworden bin. Ja. Ihr habt das euch gedacht. So schwierig ist es nicht. Ja. Und das würde ich uns wünschen, dass und der Gemeinde auch, dass ihr sagt, schön, dass es euch hier gegeben hat, habt in Hemsbach, durch euch habe ich den Weg gefunden. Was doch? Ja. Das ist keine Predigt, kann ich auch nie Amen sagen. Mache ich aber Schluss.